Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und der Gerrit, der bedankt sich immer schön für den Applaus, auch wenn er den Kindern dient. Ich freue mich trotzdem, euch zu sehen. Und ich finde es jedes Mal schön, wenn ich da hinten aus diesem Räumchen rauskomme, kurz vor dem Gottesdienst, und die ganzen Menschen hier sehen darf und sehen darf, dass die Stühle voll sind. Wir sind in dieser Reihe drin, anbetend leben, so wie der Gerrit das bereits gesagt hat. Und heute beschäftigen wir uns mit diesem Begriff anbetend leben, mit dem Fokus auf Gott dienen. Ich weiß nicht, was dieses Wort in dir auslöst, wo du herkommst, wie du geprägt bist von diesem Wort. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff dienen sehr stark geprägt ist von negativen Dingen. Aber bevor wir predigen oder bevor wir gemeinsam durch die Predigt durchgehen, möchte ich mit dir einen Deal abschließen. Und zwar folgendes. Wir machen das so, du hörst mir zu und dafür lernst du was. Das bedeutet konkret, dass jedes Mal, wenn ich diese Gitarre spiele, du etwas dafür tun musst und etwas dafür tun darfst. Ich habe einen gehörlosen Arbeitskollegen und für den habe ich Gebärdensprache gelernt. Und das ist eine sehr interessante Sprache. Und ich möchte dir eine Vokabel beibringen, die du mitnehmen kannst aus diesem Gottesdienst heute. Und zwar ist das diese Vokabel. Du nimmst einfach deine Finger an dein Kinn und bewegst die Finger vom Kinn leicht nach vorne. Diese Gebärde, diese Vokabel steht für Danke. Das bedeutet, du drückst jemandem Dank aus. Also ganz einfache Geste. Und wir machen das so jedes Mal, wenn ich diese Gitarre spiele und du hörst, wie diese Gitarre gespielt wird, dann machst du diese Geste. Das bedingt einfach, dass du dir merkst, wie diese Geste geht, dass du es lernst und verinnerlichst. Ja, wir machen das, wir probieren das mal, jedes Mal. Okay. Das ist der Deal. Ich glaube, darauf können wir uns einlassen, oder? Okay. Jetzt fragen die sich alle, wie oft wird er die Gitarre spielen? Wie oft muss ich das machen? Wie lange wird hier der Gottesdienst dauern? Wie lange wird er predigen? Kann er überhaupt Gitarre spielen? Werdet ihr merken? Okay. Dieser Begriff dienen ist vielleicht schwierig für dich. Vielleicht ist dieser Begriff mit negativen Dingen behaftet und ganz, ganz schwierig zu hören und schwierig zu verstehen. Der Gerrit hat das letzte Mal schon darüber gesprochen und hat darüber geredet, was dieser Begriff alles auslösen kann. Und wir gucken mal, womit dieser Begriff verbunden wird, vielleicht für dich. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und da steht der Begriff dienen und vielleicht bringst du diesen Begriff in Verbindung mit Ausbeutung, Abhängigkeit, Unterdrückung oder Ausgrenzung. Eine kurze Frage noch, Jonas, kannst du vielleicht noch die Uhr anmachen, dann weiß ich, wie lange die Menschen hier meine Gitarre hören müssen. Vielleicht verbindest du diese Begriffe mit diesem Begriff dienen. Ausbeutung, Abhängigkeit, Unterdrückung, Ausgrenzung. Diese Predigt heute dient nicht der Sache, dir zu sagen, was du zu tun hast, wenn es darum geht, Gott zu dienen. Das wird keine Predigt, die sich damit beschäftigt, was du alles für Aufgaben hast, was du alles machen musst, wo deine Pflichten sind, wo deine Aufgaben liegen, was du tun musst. Das wäre leicht, eine Predigt so zu gestalten. Und es gibt genügend Aufträge in der Bibel, die uns zugesprochen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, die wir zu erfüllen haben und die Druck ausüben können und die ganz viele verschiedene Dinge mit uns machen können. Aber das ist nicht die Idee dieser Predigt. Die Idee dieser Predigt ist, über Dienen zu sprechen im Sinne von Zugehörigkeit. Im Sinne von, zu wem gehöre ich, wem gehört mein Herz? Und diese Begriffe, die da stehen, vielleicht neu zu denken und neu zu beleben und dem Ganzen eine neue Bedeutung zu geben. Wir gucken mal auf die nächste Folie und vielleicht werden am Ende diese Begriffe für dich eine ganz andere Bedeutung haben. wie zum Beispiel Ausbeutung geprägt von Fürsorge, Fürsorge anstatt Ausbeutung, Hingabe anstatt Abhängigkeit, Förderung anstatt Unterdrückung und Zugehörigkeit anstatt Ausgrenzung. Ich glaube, wenn wir keine Zugehörigkeit haben im Leben, dann laufen wir so ein bisschen kopflos und planlos durch die Gegend. Es gibt ein schönes Zitat, wo ich denke, wo viel Wahrheit drin steckt. Und zwar: ein Mensch, einer Person, der es an Sinn mangelt, lenkt sich gerne mit Vergnügen ab. Oder lenkt sich mit Vergnügen ab. Einer Person, der es an Sinn mangelt, lenkt sich mit Vergnügen ab. Also, das ist zweideutig. Das bedeutet, auf der einen Seite lenkt sich gerne ab. Und auf der anderen Seite lenkt sich mit Belanglosigkeit ab. Wir lesen dazu eine Bibelstelle, die auf der nächsten Folie steht, die das ganz gut zusammenfasst. Die steht in Jeremia 2, Vers 2, wo steht: Geh und rufe in die Ohren Jerusalems, so spricht der Herr, ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Da ist die Rede von quasi fast schon von der ersten Liebe, von der Nachfolge Gottes. Ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst. Und in Vers 5 lesen wir: So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts hergelaufen und selbst zu nichts geworden sind. Ich glaube, wenn wir kopflos durch die Gegend laufen, wenn wir keine Richtung haben und keine Ausrichtung, wenn wir nicht wissen, woran unser Herz hängt, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wofür ich morgens aufstehe. Henna, darf ich dir eine Frage stellen? Wofür stehst du morgens auf? Ich habe eben kurz überlegt, als der Gerrit gesagt hat, bei einem Brunch, den vielleicht Männer machen würden, was würde da wohl auf dem Tisch stehen? Wahrscheinlich irgendwie so ein Kilomet oder so, ich weiß es nicht. Fürs Frühstück. Gerrit, wofür stehst du morgens auf?
Ich stehe morgens auf, um mit meiner Familie zu frühstücken.
Ja. Okay. Daniel, darf ich dich auch fragen, wofür du morgens aufstehst?
Ja, um auf die Arbeit zu fahren.
Okay. Also es gibt einen Grund, warum ihr morgens aufsteht. Das ist schon mal gut. Wenn ihr keinen Grund habt, für den ihr morgens aufsteht, dann ist es schwierig, aus dem Bett zu kommen. Und es gibt Zeiten, in denen weiß ich nicht, wofür ich aufstehe. Es gibt Zeiten und Tage, in denen weiß ich nicht, warum ich aufstehe und wofür ich aufstehe. Und das sind die Tage, in denen es mir am schwersten fällt, aufzustehen. Weil ich nicht weiß, wofür. Und wenn ich dann einen Grund habe, wofür ich aufstehen kann, dann bin ich dankbar dafür. Ich habe diesen Begriff der Belanglosigkeit, dem Nichts hinterherlaufen und dem zum Nichtswerden, der hat für mich folgende Form angenommen. Wir sehen das auf dem nächsten Bild. Da sind ganz viele Bilder drauf. Vielleicht kennst du diese Art von Bild. Das ist meine erste Seite, wenn ich meinen Internetbrowser aufmache und auf GMX gehe und meine Mails checke. Das ist eine Ansammlung von Bildschirmen und von Meldungen, die, ich weiß nicht, ob man das alles lesen kann von hinten, die diese Nichtigkeit für mich ausdrücken. Da ist Verschiedenes bei. Da ist zum Beispiel ganz oben für mich auch natürlich super zugeschnitten: kniehohe Stiefel im Frühling, stylen wir 2025 nur noch so. Dann rechts irgendwie ein Bild von Rudolstadt, warum auch immer. Wer war schon mal in Rudolstadt? Okay, die meisten nicht. Ihr seid genauso ratlos wie ich. Dann noch irgendwie Flamingo-Räumungsverkauf, Flamingo, keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir da noch irgendwie sowas wie unten links auch Bares für Rares, Händler fassungslos, viel zu spät bemerkt er seinen Fehler. Das sind so Anzeigen auf der Ebene von putz dir nie wieder die Zähne, 9 von 10 Zahnärzten hassen diesen Trick. So in der Art. Das ist für mich die Zusammenfassung der Belanglosigkeit, die Zusammenfassung der Kopflosigkeit. Wenn ich keine Richtung habe, wenn ich keine Ausrichtung habe, wenn ich nicht weiß, woran mein Herz hängt, dann fällt es mir schwer, morgens aufzustehen und ich weiß nicht, wofür ich das mache, was ich mache. Deswegen ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte am Anfang auch: Woran hängt dein Herz? Wem oder welcher Sache folgst du nach? Welcher Sache dienst du? Wem dienst du? Und damit verbunden auch die Frage: Dienen dir die Dinge, denen du dienst? Sind diese Dinge nachhaltig oder sind die flüchtig? Sind diese Dinge vergänglich, belanglos, nichtig und wirst du dadurch zum Nichts? Oder dienen dir die Dinge wirklich? Ich habe gesagt, dass wir heute über Dienen sprechen im Sinne von Zugehörigkeit. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich gerne mit dir lesen möchte. Und diese Geschichte steht in Daniel. Und das ist ein Buch, das ist relativ, oder wird nicht so oft gelesen, habe ich das Gefühl, nicht so oft drüber gepredigt. Und zwar ist das eine Geschichte über einen König Nebukadnezar im Reich Babel oder im Reich Babylon. Jetzt verwechselt das nicht mit dem Turmbau zu Babel. Das war ein großer Turm, der gebaut wurde, damit die Menschen haben versucht, dadurch an Gott ranzukommen und wollten diesen Turm immer höher bauen. Dieser Turm ist der Grund dafür, dass ich heute in der Schule 3 Sprachen lernen muss. Dass ich Französisch lernen musste und dass ich auch Englisch lernen muss. Das ist aber nicht diese Zeit. Es geht nicht um den Turmbau, sondern es geht um den König Nebukadnezar. Der hat ungefähr 600 Jahre vor Christus gelebt. Der Turmbau zu Babel war ungefähr 2000 Jahre vor Christus. Also liegen ein paar Jahre zwischen. Dieser König Nebukadnezar war ein König, der Israeliten verschleppt hat und eingesackt hat. Und dann gibt es Daniel, der als Traumdeuter an seinem Hof gearbeitet hat, zum Kontext. Und der hat ihm verschiedene Träume gedeutet, immer wieder über die Zeit hinweg und wurde als sehr, sehr weise eingestuft. Und Daniel hatte auch 3 Freunde, zu denen wir später noch kommen, die mit ihm an diesem Hof gedient haben. Und König Nebukadnezar war jemand, der, wie soll man das sagen, einfach ein sehr extremer Typ war. Ein sehr extremer Mensch, der quasi fast schon bipolar unterwegs war. Der eigentlich nur 1 oder 0 kannte, dem die Träume gedeutet worden sind und der hier eine Geschichte schreibt mit Daniel zusammen. Ich guck mal, ob ihr die Gebärde noch kennt. Okay. Das ist der Kontext dieser Geschichte. Und die lesen wir mal zusammen. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinz zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Ne, wir bleiben noch an der ersten Folie. Also kurz zum Verständnis. Der König machte ein Bild, ein goldenes Bild von sich, was ungefähr 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit war. Das sind ungefähr 30 Meter hoch und 6 Meter breit. Als Vergleich vielleicht das Gebäude in Siegen, das Glashaus, das H&M-Gebäude, ungefähr so groß, passt ungefähr, nicht ganz so breit, also schon ein dickes Ding. Ich habe was mitgebracht, was vielleicht vergleichbar ist. Und zwar das hier. Da steht drauf: Bester Mann der Welt. Um so einen kleinen Vergleich zu schaffen. Das ist die Statue, die Nebukadnezar hier aufstellt. Große Statue, großes Ego, würde ich sagen. Und jedes Mal, wenn ihr das hier hört, dann hattet ihr die Aufgabe, hatten die Menschen damals die Aufgabe, sich zu verbeugen und dieser Statue zu dienen und sie anzubeten. Ich habe leider keinen Dudelsack zu Hause. Spielt hier jemand Dudelsack? Okay. Rohrpfeife habe ich vorher auch noch nie gehört. Zither kennt man, Harfe kennt man auch, Laute kennt man auch. Aber der Rest ist ein bisschen fremd geworden vielleicht für uns. Der Unterschied hier ist, dass wenn ihr das nicht macht, ich euch nicht dazu zwinge, dann passiert euch nichts. Ihr habt was gelernt, aber ihr müsst das nicht machen. Diese Geschichte hier verläuft noch ein bisschen anders. Wir gucken auf die nächste Folie. Und da steht drauf, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sternendeuter, die die Juden verklagten. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Dahinter stehen die hebräischen Namen, die sind wichtig für den Kontext. Das sind die hebräischen ehemaligen Namen und die Namen, die hier stehen, also Schadrach, Meschach und Abednego, sind die babylonischen Namen, die ihnen gegeben worden sind, nachdem sie an dem Hof eingesetzt worden sind. Ganz interessant ist hier, dass diese Namen Hanania, das sind die hebräischen Namen, die alten Namen, Michael und Asaja auch eine Bedeutung haben. Und zwar bedeutet Hanania, Jahwe ist gnädig. Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Und Asaja bedeutet, Gott hat geholfen oder Gott hilft. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Diese Namen beschreiben übrigens auch wunderbar den Verlauf dieser Geschichte. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Nun, wenn ihr bereit seid, in der Zwischenzeit sind die drei vor den König gestellt worden, um sich zu verantworten. Nun, wenn ihr bereit seid, sagt Nebukadnezar, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch von dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Sie antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Also erstmal diese Reaktion hier, finde ich, die ist drüber von Nebukadnezar. Er stellt da eine Statue hin und jeder, der diese Statue nicht anbietet, soll sofort in den Feuerofen geworfen werden. Das ist irgendwie ein bisschen krass. Das ist so dieses Eins oder Null, das ist noch nicht mal ein, du erhältst eine Strafe, du erhältst Schulden, du musst was bezahlen, sondern du wirst direkt in den Feuerofen reingeschmissen, finde ich maximal drüber und spiegelt aber irgendwie auch die Persönlichkeit von Nebukadnezar wider, der einfach sehr extrem ist. Und dann stehen diese drei, stehen dann vor dem König und der König sagt denen, Freunde, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, wenn ihr niederkniet, wenn die Musik ertönt, dann ist alles fein. Wenn ihr das nicht macht, dann wandert ihr direkt in diesen Ofen und ihr werdet bei lebendigem Leibe verbrannt. Mit allem, was ihr anhabt. Und dann wirkt diese Antwort schon einfach auch so ein bisschen, die ist frech. Mindestens. Also vor dem König zu stehen, nach dieser Anklage und dann zu sagen, sie antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Da würdest du ja daneben stehen und würdest denken, weiß ich jetzt nicht, ob da die richtige Antwort ist. Aber das sagen die drei. Das ist deren Antwort. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir gucken mal auf dem nächsten Bild. So oder so ähnlich könnte ein Feuerofen ausgesehen haben. Vielleicht noch mit dem Unterschied, dass du eine Erhöhung hast und die Leute reingeworfen wurden. Also das war schon eine Art offener Ofen, in den die Leute reingeworfen wurden und die verbrannt sind. Also sehr grausam, sehr martialisch, einfach brutal. Weil die ja auch nicht direkt gestorben sind. Also schon heftig. Und die Geschichte geht weiter. Und ab Vers 14 steht, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Also wenn er es will, mach das. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichtes änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jede Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. 7-mal mehr als es nötig war, sogar dass die Leute, die die 3 hochgebracht haben, gestorben sind, weil es so heiß war um diesen Ofen herum. Und die Reaktion von den 3, weitergeführt von, eigentlich müssen wir dir dazu nichts sagen, König, sagen dann doch was, ist so, egal ob unser Gott, an den wir glauben, uns rettet oder nicht, deinem Gott dienen wir nicht und deiner Statue dienen wir auch nicht. Also so nach dem Motto, egal was passiert, nicht alles, sondern unser Gott ist besser als der Schmutz, den du hier aufgestellt hast. Ja, und Nebukadnezar rastet aus und gibt Gas und heizt diesen Ofen an. Und die Geschichte geht weiter, das ist der letzte Teil. Ab Vers 25, er, Nebukadnezar, antwortete und sprach, als die 3 im Feuer waren, sieh, ich sehe 4 Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohnes oder auch Engel. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen sie aus dem Feuer heraus. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihrem Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft. Wer über ihren Gott etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Interessant ist hier zu sagen, dass Nebukadnezar schon mal an einem Punkt war vorher, als er mit Daniel gesprochen hat und der ihm einen Traum gedeutet hat, in dem er gesagt hat, dein Gott ist der höchste aller Götter. Also der war schon mal an einem Punkt, an dem er das irgendwie glaubt, verstanden zu haben, verkackt dann wieder und kommt jetzt wieder zu dem Punkt, an dem er sagt, euer Gott ist der Gott der Höchsten. Und diese Reaktion ist auch wieder maximal drüber, weil er sagt, jeder, der was gegen euren Gott sagt, das sind so diese biblischen Formulierungen, die sind einfach brutal und heftig. Die drücken aber auch was aus. Und dann sagt er, jeder, der was gegen euren Gott sagt, der soll in Stücke gehauen werden. Wo du daneben stehst und du denkst wieder so, boah, okay, komm mal runter, Junge. Aber so läuft das. Warum lesen wir hier diese ganze Geschichte? Warum gucken wir uns diese ganze Geschichte hier an? Wir reden über Dienen. Wie leicht wäre es gewesen, für diese 3 einfach einen Knicks zu machen, auf die Knie zu gehen und diese Statue anzubeten? Wie leicht wäre das gewesen, sich einfach dem unterzuordnen? Ich kann mir das bildlich sehr gut vorstellen, dass diese ganze Provinz, diese Stadt, diese Statue hat man ja von weit her gesehen auch, auf die Knie gegangen sind jedes Mal, wenn diese Gitarre gespielt worden ist oder der Dudelsack oder die Rohrpfeife und diese 3 da so fröhlich durch die Geschichte durchwandern, durch diese Stadt und ihrem Tagwerk nachgingen. Daniel war zu der Zeit wahrscheinlich nicht da. Entweder war er nicht da und hatte einen Auftrag vom König selbst oder er hatte vielleicht eine zu hohe Stellung, sodass er sich dem nicht beugen musste. Das weiß man nicht. Er war nicht da. Er war auch nicht mit in dem Ofen drin. Sondern es ging nur um die 3. Und wenn die dann so durch diese Stadt laufen und dann hören die diese Laute und alle anderen gehen auf die Knie und die 3, die laufen einfach weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass da die meisten Leute auch irgendwie hingeguckt haben und gedacht haben so, hey Freunde, was ist mit euch? Kniet euch doch einfach eben hin. Und die 3, die standen da und haben gesagt, nö, das mach ich nicht. Ich verbeug mich nicht. Und es wäre so leicht gewesen. Es wäre so leicht gewesen. Was die 3 hier gemacht haben, ist Farbe bekannt, Flagge gezeigt, Zugehörigkeit gezeigt. Die 3 haben signalisiert und symbolisiert, zu wem gehöre ich, wo hängt mein Herz dran, wem gehöre ich. Und haben dadurch gedient. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Deutlich zu machen, dass die drei standhaft geblieben sind und gedient haben, indem sie ihren Gott bekannt haben. Und egal, ob Gott sie daraus gerettet hätte oder nicht, der Glaube daran stand vorher fest. Wir könnten jetzt ewig lang darüber sprechen, was es für Aufgaben und für Aufträge gibt aus der Bibel. Und da gibt es genügend. Ich glaube, dienen heißt, manchmal deinem Gott dienen heißt, Zugehörigkeit zeigen und Flagge zeigen. Und vielleicht sitzt du ja hier und du kennst diesen Gott gar nicht. Wir reden ja davon, deinem Gott zu dienen. Vielleicht bist du mit diesem Gott überhaupt gar nicht in Beziehung und du kennst den gar nicht und hast gar nichts damit zu tun. Dann glaube ich trotzdem darüber hinaus, dass dieser Gott ein Gott ist, der die Richtung geben möchte und dass, wenn du keine Richtung hast, du irgendwann nicht mehr weißt, wofür du morgens aufstehst. Und das wird schwierig. Wir haben die Jahresvision Fokus Jesus. Das heißt, wir wollen auf Jesus gucken und wollen gucken, wie hat Jesus eigentlich gehandelt? Wie hat Jesus Glaube gelebt? Und wie hat Jesus Beziehung gelebt? Und wie hat er das vorgemacht und was können wir davon lernen? Und dazu möchte ich mir eine Bibelstelle mit euch angucken. Und zwar steht die in Matthäus 20, Vers 25. Eine Situation davor ist Folgendes passiert. Zwei Jünger von Jesus haben gefragt, können wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen im Königreich, im himmlischen Königreich? Also die waren schon irgendwie scharf darauf, auch Autorität zu haben und führen und leiten zu können. Und dann sagt Jesus, spricht mit denen und sagt, Freunde, ihr wisst gar nicht, wonach ihr da fragt. So. Und dann wird die Situation ein bisschen hitzig. Und aus der Situation kommen wir. In Matthäus 20 steht, Vers 25, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herrscher aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. In Johannes 5 lesen wir, Vers 36, doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes der Täufer über mich ausgesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, um den Auftrag zu erfüllen, den der Vater mir gegeben hat. Was passiert hier? Ich habe was mitgebracht. Und zwar nicht nur als dekoratives Element, sondern als Symbolik. Das ist ein Schachfeld mit sehr vielen Schachfiguren. Wer hat im Leben noch nie Schach gespielt? Okay. Wer spielt regelmäßig Schach? Okay. Nicht nervös werden, Gerrit. Hier in dieser Bibelstelle steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Im Schach gibt es mehrere Figuren, die verschiedene Wertigkeit und Fähigkeit haben. Manche sind stärker, manche sind schwächer, manche können mehr, manche können weniger. Diesen Vergleich kann man jetzt wunderbar ausschlachten, aber ich halte ihn kurz. Und zwar ist Jesus gekommen als König. Was wird hier durch diese Bibelstellen deutlich? Dass Jesus gekommen ist als Menschensohn, als König, dem nicht gedient wird, sondern der selber dient. Also er bringt diese Ebene von Königtum und Dienen überein. Die wichtigste Figur im Schach ist der König. Wenn diese Figur fällt, ist das Spiel verloren. Deswegen tut man alles, um den König zu schützen und auch, das ist jetzt in dem Vergleich weniger wichtig, um den anderen König zu schlagen. Wenn die eigene Königsfigur fällt, dann ist das Spiel verloren. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, welche Figur würdest du Jesus zuschreiben? Was wäre das wohl? Ich kann dir sagen, was die Pharisäer und die Gläubigen damals gedacht haben, nämlich, dass dieser Jesus kommt als König Und als König kommt, der das Römische Reich vernichtet, der alles plattwälzt, der eine neue Weltordnung aufbaut und der alles runterfegt und alles neu macht. Und dann ist Jesus gekommen, nicht als diese große Königsfigur, sondern als ganz einfache kleine Figur, die wir auch auf dem nächsten Bild sehen. Und zwar als Bauer. Diese Figur hier ist die kleinste und unscheinbarste Figur. Hier gibt es Pferde, hier gibt es Läufer, die können kreuz und quer durch dieses Feld laufen, die können springen, die können vorgehen, die können zurückgehen, die können alles machen. Und dieser Bauer hier, der hat nur die Fähigkeit, nach vorne gehen zu können. Am Anfang 2 Schritte, danach 1 Schritt. Nur nach vorne, der kann nicht zurückgehen. Und wenn Jesus sagt, dass er gekommen ist, um zu dienen und nicht um sich dienen zu lassen, dann repräsentiert er, glaube ich, diesen Bauern. Nicht, weil er machtlos ist, sondern weil er sich kleiner gemacht hat, als er eigentlich müsste. Und dieser Bauer handelt immer in Abhängigkeit von seinem König. Dieser Bauer, der läuft nie alleine über dieses Feld hier rum und denkt sich so, ich mache mal ein bisschen, was ich will und guck mal, wie es läuft. Der wird vom Feld gefegt und aus dem Spiel genommen. Dieser Bauer, wie jede andere Figur auch, dient einem größeren Zweck, dient diesem Königreich und tut das immer in Abhängigkeit vom König, handelt nie allein. Und er zeigt immer auf Gott. Alles, was Jesus gemacht hat, ist als König gekommen, als Diener gedient und hat dabei immer auf Gott gezeigt, nie allein. Dieser Bauer hat eine interessante und wichtige Fähigkeit in diesem Spiel Schach. Und zwar, wenn das Spiel läuft, die Figuren bewegt werden, wenn der Bauer die Grundlinie des gegnerischen Feldes erreicht, dann kannst du diesen Bauern eintauschen gegen eine Figur, die bereits aus dem Spiel genommen worden ist. Egal welche. Und das ist ziemlich mächtig. Und sinnbildlich, glaube ich, steht das dafür, dass Jesus diesen Weg gegangen ist und diesen Weg bereitet hat, damit wir wiedergeboren werden können. Durch Jesus. Und das funktioniert nur durch Jesus. Dienen setzt Hingabe voraus. Hingabe setzt Vertrauen voraus. Und Vertrauen setzt Beziehung voraus. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und hat das nie alles alleine gemacht. Allem, was er getan hat, hat er auf Gott gezeigt. Wir lesen in dem nächsten Text, in Johannes 13, Vers 12, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Gott ist gut. Und dieser Satz ist schwierig zu verstehen und schwierig zu glauben, wenn es darum geht, zu dienen und nicht zu wissen, was am Ende dabei rumkommt. Ich glaube, ich werde ein Leben lang brauchen, um zu verstehen und diesen Satz mit Leben zu füllen. Gott ist gut. Das ist ein Satz, der so viel beinhaltet, den ich aber so selten in vollem Ausmaß begreifen kann. Und es braucht Zeit und Lebenszeit. Und ich habe meine Probleme mit dem Satz. Und ich habe meine Probleme mit dieser Zusage, die so absolut ist und die trotzdem gilt. Wenn ich als Bauer hier Schritte mache, muss ich darauf vertrauen, dass der König weiß, was Phase ist. Hier wird deutlich, für König und für Königreich. Mein König, dein Reich. Nicht dein König, mein Reich. Mein König, dein Reich. Wenn das passiert, wenn wir hier in Gemeinschaft Gott dienen, was unheimlich vielfältig sein kann, dann sieht das wie folgt aus. Auf dem nächsten Bild sehen wir das. Dann kommen viele zusammen und in dem, was wir hier tun, verweisen wir auf den König. Die Jünger hatten das Privileg, dem König Jesus sehr nahe zu sein und einen guten König als Vorbild zu haben und diesem König nahe sein zu können und ihn miterleben zu können. Und trotzdem wird das für die Herausforderungen mit sich gebracht haben. Trotzdem werden die Dinge nicht verstanden haben. Und ich glaube, das war schwer für Jesus. Ich glaube, das war sehr schwer für Jesus, daneben zu stehen und zu sagen, ich gebe euch hier lebendige Worte und trotzdem handelt ihr anders. Aber dafür gibt es das Thema Vergebung und Gnade. Was Jesus gemacht hat, ist, indem er diesen Weg als Bauer gegangen ist, gestorben und wieder auferstanden ist, ist, er hat den Weg frei gemacht für andere. Und er hat die Möglichkeit geschaffen, dass sich König und Bauer gegenüberstehen. Wir kommen zum Ende der Predigt und es geht darum, dem König gegenüberzustehen, Jesus gegenüberzustehen. Früher war das so, wenn du eine Audienz beim König haben wolltest, als einfacher Bürger, dann hast du in der Regel mindestens Wochen bis Monate bis Jahre gewartet. Du brauchtest entweder richtig viel Kohle, damit du an diesen Hof kamst. Du brauchtest sehr viel Einfluss und warst vielleicht schon geboren in diesen Hof. Oder du musstest sehr viel Zeit mitbringen. Und dann kann es sein, dass du diese Audienz beim König hattest und die ging vielleicht 10 Minuten lang und du hast Monate darauf gewartet und am Ende hast du ein 5 Minuten Zeitfenster und du wirst wieder aus diesem Saal rausgeschickt. Wie bitter. Das hier sieht anders aus. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hier ist die Rede von Freimütigkeit. Wenn wir über Dienen sprechen und über Zugehörigkeit, dann heißt das nicht am Ende, dass du unter Zwang ein Prinzip erfüllen musst. Sondern wir reden von Freimütigkeit und du darfst an diesen Thron herantreten und du darfst das in Freiheit tun und du darfst das in Gnade tun und du darfst das völlig zwanglos tun. Das darfst du. Lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Und das ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Ohne, dass diese Begegnung die Autorität Gottes aufhebt, aber auch ohne, dass du das Gefühl hast, diesem König nicht in die Augen schauen zu können. Dieser Begriff dienen kann ganz viel bedeuten, aber ich möchte dir 3 Dinge mitgeben, 3 Herausforderungen am Ende dieser Predigt. Und zwar sind das 3 Fragen oder 3 Punkte. Das erste ist eine Frage. Und zwar, woran hängt dein Herz? Da, wo dein Herz dran hängt, da fließt auch deine Zeit und deine Leidenschaft hin. Und das ist das, was die Richtung gibt. Und damit auch verbunden die Frage, dienen dir die Dinge, denen du dienst? Ist das etwas Nachhaltiges oder nicht? Und hier geht es, hier geht es um die Ewigkeit und um das Reich Gottes und das überdauert das, was hier passiert, bei weitem. Und darum geht es am Ende. Das zweite ist, kenne deine Rolle. Vielleicht bist du einer dieser Bauern, vielleicht bist du aber auch ein Pferdchen, was wild durch die Gegend hüpft. Vielleicht bist du ein Läufer oder du bist eine andere Figur aus diesem Schachspiel. Aber die 3 in der Geschichte kannten ihre Rolle. Die 3 in der Geschichte wussten, die kommen auch danach nie wieder in der Bibel vor und davor auch nicht. Die kannten ihre Rolle und die wussten, was sie zu tun haben. Das Einzige, was die als Aufgabe hatten, war, da zu stehen und zu sagen, diesem Gott diene ich nicht, aber meinen Gott kenne ich mit Namen und dem diene ich. Und dadurch waren sie Zeugnis und haben gedient. Und wenn du deine Rolle nicht kennst, dann sprich mit Jesus. Und dann will ich dich ermutigen dazu, keine fromme, verschwurbelte Formulierung irgendwie zu finden. Da sind wir sehr gut drin. Wir sind sehr gut da drin geworden, diese Formulierung zu wählen, die auf der einen Seite Gott um etwas bitten, aber auf der anderen Seite sich das Hintertürchen offen lassen, um selber noch genug Kontrolle zu haben über die Situation. Deswegen nicht Jesus, bitte schenk mir die Weisheit, möglicherweise zu erkennen, was du vielleicht sagen willst, damit ich eventuell dann dem nachgehen könnte. Sondern geh mit Jesus ins Gespräch, so wie Jesus das mit Gott getan hat, und drück das ganz einfach klar aus. Ich habe so viele Momente in meinem Leben, wo ich einfach da stehe und sage, Jesus, was willst du? Was möchtest du? Sag mir, was du willst. Und Jesus hält das aus. Ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwie verlieren müssen, in Frömmigkeit oder was auch immer. Vielleicht ist das dein Schritt, zu sagen, Jesus, was möchtest du? Wie kann ich dir dienen? Und vielleicht hast du Angst vor Stille. Das sind Gründe, aus denen ich manchmal nicht frage. Angst vor Stille, Angst davor, es nicht besser zu wissen, Angst davor, eine Autorität anzuerkennen, die es besser weiß als ich und der Macht zuzugestehen, Angst vor Veränderung, Angst vor Herausforderungen und wirklich auch oft einfach Angst vor Stille, vor dem Ausbleiben einer Antwort. Aber ich will dich ermutigen, freimütig zu diesem Thron hinzugehen und diesem König zu begegnen und dieses Gespräch zu suchen, ganz unbeholfen, wie ein Kind vielleicht, und danach zu fragen, Jesus, was willst du? Was kann ich für dich tun? Was möchtest du? Wie kann ich dir dienen? Und wenn du das nicht alleine kannst oder nicht möchtest, dann nimm das Gebet in Anspruch. Such dir Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst, die das vielleicht tragen für dich in dem Moment, in dem du das nicht tragen kannst. Und da liegt keine Schande und kein Fehler drin. Gott ist gut und ich wünsche dir, dass dieser Grundsatz immer mehr in dein Herz sickert. Auch in Zeiten, in denen das schwierig ist zu glauben und zu verstehen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.